Einen wunderschönen guten Abend und moin von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserem sozusagen wiederbelebten Online-Dialog gemeinsam mit Bodo und mit uns Upsalzboom-Wegbegleitern. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt für einen gemeinsamen Austausch. Ich habe ja gerade gesagt, sozusagen einen wiederbelebten Online-Dialog, weil wir das in der Vergangenheit schon häufiger gemacht haben, mit unterschiedlichen Inhalten und auch in der letzten Zeit immer wieder darauf angesprochen wurden, ob wir nicht Lust haben, mal wieder sowas in dieser Richtung zu machen. Und das haben wir dann zu einem Anlass genommen, heute das Ganze wiederzubeleben. Ja, was wir vorhaben heute ist in der nächsten Stunde, das sozusagen auch als Wiedereinstieg in einen regelmäßig wiederkehrenden Online-Dialog zu nutzen. Wir haben vor, das im kommenden Jahr einmal im Monat zu veranstalten. Der Untertitel des Online-Dialogs ist Werde, wer du wirklich bist. Das ist sozusagen unser Leitthema in den Online-Dialogen. Das heißt, es wird immer wieder um Fragen gehen rund um das Thema Selbstführung. Und heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, einfach für einen guten Einstieg. Das heißt, Bodo und ich, wir werden so ein Stück weit im Dialog sein. Ich werde auch gleich einmal das Wort an dich, Bodo, auch übergeben. Und Bodo wird dann ein paar Gedanken rund um das Thema mit uns gemeinsam teilen. Dafür werden wir jetzt uns ein bisschen Zeit nehmen. Und wir wollen natürlich auch die Gelegenheit geben, dass ihr zu dem, was ihr gehört habt oder was euch rund um das Thema interessiert, auch Fragen stellen könnt. Und die Funktion, die wir dafür nutzen werden, ist die Q&A-Funktion, die ihr auch bei euch sehen solltet. Das heißt, ihr habt dann die Gelegenheit, Fragen einzustellen. Und wir, in dem Fall meine ich Lisa und mich vom Team Wegbegleiter, werden dann die Fragen uns anschauen und werden dann einige dieser Fragen auch an Bodo richten. Wir bitten jetzt schon um Verständnis, dass es möglicherweise so sein kann, dass es nicht alle Fragen bearbeitet werden können. Aber dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, zum nächsten Online-Dialog wieder dazuzukommen, wo es bestimmt dann Gelegenheit dazu geben wird. Abschließende Info, wir zeichnen auf. Das bedeutet, wir werden hinterher auch die Möglichkeit bereitstellen, sich das Ganze nochmal nachträglich anzuhören. Ja, Bodo, erstmal schön, dass du da bist, dass wir das wieder gemeinsam machen können und auch an dich ein herzliches Willkommen. Du hast ja die letzten 2 Tage auch bewegt verbracht. Vielleicht lässt du uns mal ganz kurz dran teilhaben, wo du gerade herkommst, wie es dir geht und findest einen Einstieg.
Ja, ganz lieben Dank, Mirko. Ganz lieben Dank alle, die sich heute dafür entschieden haben, dazuzukommen. Mir geht's richtig gut, auch wenn der Tag schon ganz lang war und ich tatsächlich bewegte Zeiten, Stunden, Tage auch hinter mich gebracht habe im Obleven im Rahmen des letzten Modules, was wir dort gemacht haben zu den Stilleimpulsen. Das war das letzte Modul, wo wir Doppelthemen bearbeitet haben. Es ging gestern und heute um das Thema Tod und Liebe. Und das Schönste, was ich heute erlebt habe, war, dass ich eine Gruppe von Menschen gesehen habe, 20 an der Zahl, die sich über den Tod ausgetauscht haben und das in einer Atmosphäre der Leichtigkeit und des Lächelns. Und das war so wunderbar zu erleben, dass wir eben den Tod nicht unbedingt als Feind betrachten müssen, sondern vielmehr als Freund. Und es gibt so ein arabisches Sprichwort, das heißt, besiege den Tod, bevor er dich besiegt. Und das Besiegen nicht im Sinne des Bekämpfen eines Feindes, sondern im Sinne des Gewinnen eines Freundes. Und die Frage, die wir dort gestellt haben heute, war, wie hilft mir das Gedenken an den Tod dabei, ein gelingendes Leben zu führen? Denn das war so das, was ich aus dem Kloster mal mitgebracht habe. Da immer mittwochs, wenn wir im Kloster sind, dann gibt es dort ein Mittagsgebet. Und in diesem Mittagsgebet sagen dann die Mönche, und wir wünschen euch ein Leben, in dem euch das Gedenken an den Tod nie verloren geht. Und das war so der Auftakt. Und dann der krasse Wechsel vom Tod zu Liebe, wo wir uns dann über bedingungslose Liebe und Liebe als Handel ausgetauscht haben. Kennen wir einige von euch, eine Liebe für Leistung. Das finden wir in der Geschäftsbeziehung, in einem Angestelltenverhältnis. Das finden wir in der Eltern-Kind-Beziehung auch. Wenn also das Kind vielleicht mehr Mittel zum Zweck dafür ist, die eigenen Schatten zu beleuchten oder zu betrachten. Und es war einfach eine ganz wunderbare Zeit mit diesen 20 Menschen. Und ja, das war das letzte Mal in diesem Jahr, dass wir diese beiden Themen bearbeitet haben. Und im nächsten Jahr geht es ja weiter und eben nicht nur in Präsenz, jeden Monat ein Monatskapitel, sondern auch online. Und darauf habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich euch wiedersehe. Ich sehe einige bekannte Gesichter, auch wenn ich meine Brille nicht aufhabe. Bitte ich um Verständnis, das hängt damit zusammen. Und meine Mitarbeiter schenken mir, glaube ich, irgendwann mal eine andere, dass ich so ein billiges Baumarktmodell habe. Und wenn ich das aufsetze, dann spiegelt das ganz toll und dann können die mir gar nicht in die Augen gucken. Und ich glaube, das ist maximal unsympathisch. Deshalb setze ich die Brille lieber ab. Und da mag ich zum Thema Online-Dialog auch direkt ein Dankeschön aussprechen an all die guten Geister, die wirklich über Monate, ja Jahre uns immer wieder ganz liebevoll daran erinnert haben, dass wir doch vor 3 Jahren oder 2 Jahren eine richtig gute Zeit hatten, als wir die Stille Impulse online durchgeführt haben. Und ja, für uns war es eine große Freude oder ist es eine große Freude, diese Impulse jetzt wieder aufzunehmen. Kurz für die, die das noch nicht kennen, worum geht es? Wir werden im nächsten Jahr, werden wir die Stille Impulse nach Monatskapiteln aufbereiten. Ihr kennt das Buch vielleicht Stille. Das ist irgendwann mal vor ein paar Jahren entschieden und das ist ja eigentlich die Arbeit an sich selbst. Dieses Buch, bei diesem Buch geht es um die Arbeit an sich selbst, ja, um vielleicht für sich, jeder für sich Antworten auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu finden, sich selbst ein bisschen besser auf die Spur zu kommen, sich ein Stück weit besser kennenzulernen, sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten, einfach mit dem Ziel, und das war früher mal als Glück beschrieben. Heute würde ich eher das Ziel als Eudaimonie beschreiben, also dass wir uns innerlich gelassen und innerlich zufrieden fühlen, jenseits äußerer Faktoren. Und ich glaube, dass das passt ganz gut in die Zeit. Wir erleben so viel Komplexität, wir erleben so viel Destruktives, klar, natürlich auch Konstruktives, aber wir sind so vielen Einflüssen ausgesetzt und Informationen, dass es durchaus interessant sein kann, darüber nachzudenken, wie gelingt es mir denn, dass ich all den Einflüssen, denen ich ausgesetzt bin, die Fragen, die mir das Leben stellt, einfach für mich gute Antworten darauf finde. Und ich habe eine ganz spannende Zahl, weil ich habe im Obleben, als ich da war, ein spannendes Heft bekommen. Das hole ich gerade mal raus. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das heißt nämlich auch Stille. Und in diesem Stille-Heft habe ich etwas gesehen zu Information, dass wir Menschen heutzutage an einem Tag genauso viel Gigabytes, nämlich 30 bis 40 Gigabytes aufnehmen pro Tag, wie ein Bauer im 18. Jahrhundert sein ganzes Leben lang. Also das fand ich extrem bemerkenswert. Also wir konsumieren Informationen in einer Größenordnung von 40, 30 bis 40 Gigabyte und das entspricht ungefähr der Größenordnung, die ein Landwirt im 18. Jahrhundert sein ganzes Leben lang konsumiert. Ja, aber irgendwie hat der Mensch sich ja gar nicht so sehr geändert. Also macht es vielleicht durchaus Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, wie begegnen wir denn diesem Meer, diesem viel Meer, diesem manchmal sogar viel zu viel. Ja, und dafür ist das Stille da. Also Stille, das Buch ist dafür da, um sich genau damit zu beschäftigen. Und ich möchte heute so ein, zwei Themen heraussuchen, um euch so ein Gefühl dafür zu geben, wie wir damit arbeiten wollen, aber auch schon Erkenntnisse vielleicht ein Stück weit zu teilen. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich zum Aufbau. Diese Kapitel, die wir im nächsten Jahr gemeinsam bearbeiten werden, für die, die dazukommen, die werden aufgebaut sein auf Grundlage eines Schweizer Psychoanalytikers, der nämlich das Kirchenjahr als therapeutisches System betrachtet hat. Oder kurzum gesagt, wir schauen, welche Werte wir sinnvollerweise in welchem Monat bearbeiten. Also wenn wir jetzt Dezember haben, war das Thema Liebe dran. Und ich glaube, jedem und jeder erklärt sich das von selbst, dass es im Dezember keinen Sinn macht, über Fasten und Bescheidenheit zu sprechen. Das ist irgendwie wie Gegenwind, ne? Wenn ich dann in meinem Freundeskreis darüber spreche, ich beschäftige mich gerade mit Fastenheit und bewege mich dabei auf den Weihnachtsmarkt, dann werden die wahrscheinlich sagen, hat der Lack getrunken? Das funktioniert ja irgendwie nicht. Das ist ja total doof. Und so hat ist dieses Jahr aufgeteilt in Monatswerte. Die beginnen mit Sinn. Ja, das ist so das Erste. Das beginnt ja so in den rauen Nächten, wo ich dann im Winter in der dunklen Zeit so ein bisschen noch reflektiert habe und mir, manche nennen das auch gute Vorsätze, ja, vielleicht auch darüber Gedanken mache, okay, mit welcher Absicht starte ich denn ins Jahr? Also was ist denn das, was für mich wirklich wichtig ist und was ist das, worauf ich mich fokussieren will? Und ich habe ein schönes Bild eigentlich dafür gefunden. Das findet ihr nicht im Buch. Also ich werde auch nicht immer nur über das Buch sprechen, sondern das eigentlich ergänzen. Das zum Thema Sinn, das, was ich damit verbinde, ist ein Bild, nämlich verbinden mit der Aussage, das, was wir tun, ist nicht so entscheidend wie das Wie oder wofür wir etwas tun. Ja, das ist also eine ganz, ganz wichtige Aussage. Einige von euch kennen den Golden Circle von Simon Sinek. Das geht ja ein Stück weit in diese Richtung und ich möchte das am Beispiel eines Tisches mal aufzeigen. Wir sind an Hotellerie zu Hause, aber ich kann das auch ganz privat. Ich bin gerade ganz privat zu Hause. Nehmen wir mal das Beispiel eines Frühstückstisches. Und wenn ich diesen Tisch decke, diesen Frühstückstisch, dann besteht meine Absicht wahrscheinlich darin, schnell und effizient, gut und gesund in den Tag zu kommen. Und dann sieht der Tisch aus, wie er eben aussieht. Dann steht da wahrscheinlich eine Müslischale, Löffel und vielleicht schon irgendwas Vorbereitetes oder auch ganz anders. Ganz einfach. Also die Absicht beim Frühstückstisch besteht darin, möglichst effizient, schnell und gut in den Tag zu kommen. Könnte eine Absicht sein. Und dann sieht der Tisch aus, wie er aussieht. Nun hat aber vielleicht eins der Kinder Geburtstag und dann ändert sich die Absicht plötzlich. Nämlich dann geht es nicht mehr darum, schnell, effizient und gesund in den Tag zu kommen, sondern das Größte, was mir dann passieren kann, ist, dass eines der Kinder, das dann Geburtstag hat und runterkommt, plötzlich leuchtende Augen hat. Dass im Gesicht dieses kleinen Kindes dann die Augen ja leuchten vor Begeisterung im Anblick dieses Geburtstagstisches. Das heißt, das Wofür hat sich ganz klar geändert. Es ging plötzlich darum, ein Kind zu begeistern, ja, ein Kind zu bewegen, ein Kind zu berühren mit Blick auf den Geburtstag. Und das Wofür hat natürlich Einfluss auf das Wie. Das heißt, das Wie der Tisch aussieht, ist natürlich ganz anders, wenn das Wofür sich ändert. Und so ist das eben auch beim Thema Selbstführung. Ja, mit welcher Absicht führe ich mich denn? Was ist denn das, was ich überhaupt will? Und da gibt es gar keine pauschale Aussage, sondern der eine ist in dieser Lebenssituation, der andere ist in einer anderen Lebenssituation. Und in diesem Monat Januar wollen wir eben nicht nur im Mob leben, sondern auch im Online-Dialog darüber sprechen, okay, welche Themen den Sinn betreffend gibt es denn? Und wie können wir für uns herausfinden, was denn das vielleicht für mich Passende ist? Und wo das Passende für mich ist und gibt es den Lebenssinn und wie könnte er aussehen oder vielleicht auch nur den Sinn des Augenblicks oder vielleicht den Sinn eines Gesprächs. Also das ist so etwas, was so ganz greifbar geworden ist. Auch wenn ich über Führung spreche, dann geht es gar nicht so sehr darum, ob Führung richtig oder falsch ist, gut oder schlecht ist. Das soll es in diesem Online-Dialog sowieso nicht gehen, sondern ob die Führung dem gerecht wird, was mir wichtig ist. Ja, und das ist natürlich abhängig davon, mit welcher Absicht führe ich andere Menschen oder auch mich oder ein Gespräch. Und wenn ich ein Gespräch führe mit der Absicht, ich möchte ganz gerne Motivation fördern, dann wird das Gespräch anders verlaufen, als wenn ich ein Gespräch führe mit der Absicht, Gerechtigkeit zu schaffen oder Frieden zu stiften, weil dort ein Konflikt besteht. Das heißt, das Bewusstsein darüber, weshalb ich überhaupt etwas tue, sowohl für mich im Leben oder auch in einem Gespräch, hat sehr großen Einfluss darauf, wie sich das der weitere Weg dann weitergestaltet. Und darum darf es dann im Stilleimpuls im Januar gehen. Die Stilleimpulse hier, Online-Impulse, werden immer direkt im Anschluss an die Präsenzimpulse im Mobleven stattfinden, aber werden natürlich inhaltlich ein bisschen anders sein, weil wir online ganz anders miteinander ins Gespräch kommen können als jetzt in Präsenz. Und von daher wird sich das ein bisschen ergänzen. Also zum Thema Sinn. Wer ein starkes Wofür hat, erträgt fast jedes Wie. Sind zum Beispiel Aussagen, ja, dass wir einfach für uns eine Idee finden, wie wir mit dem Thema Sinn umgehen oder wenn es um schwierige Zeiten geht, um Krisen geht, vielleicht auch darüber nachzudenken, dass nicht jede Krise einen Sinn hat, aber wir jeder Krise einen Sinn geben können. Und wie gelingt es uns einfach, dem, was uns das Leben beschert, immer einen Sinn zu geben. Dass egal, was uns das Leben beschert, wir uns für das Denken in Möglichkeiten entscheiden, als in das Fragen nach Gründen. Denn das ist das, was uns dann ein Stück weit dabei hilft, dann vielleicht auch anspruchsvolle Situationen dann gut zu meistern. Ja, nachdem wir uns dann im Januar viel vorgenommen haben und das Thema Sinn vertieft haben und über Vorsätze, ich bin ja manchmal auch ein bisschen gemein, dass ich sage, okay, Vorsätze pflastern den Weg zur Hölle. Das ist immer das, was wir immer wieder erleben. Ne? Dann haben wir total viele Vorsätze und nehmen uns ganz viel vor, so Fitnessstudio und so etwas. Und dann kommt die große Ernüchterung irgendwie nach 2 Monaten oder 3 Monaten und denkt, ach, jetzt habe ich wieder viel von dem, was ich mir vorgenommen habe, nicht umgesetzt. Ja, das muss nicht so sein. In dem Moment, wo wir schon anfangen, das rechte Maß zu finden, in dem, was wir uns vornehmen. Und besser noch, wenn wir uns etwas vornehmen, was unserer Persönlichkeit gerecht wird und uns entspricht, dann ist es nämlich ganz einfach und wir uns nicht zu irgendetwas zwingen müssen. Das ist so ein bisschen im Januar und im Februar. Da geht es dann etwas, das war auch heute beim Thema Tod, so ein Schwesterwert, den wir dort hatten. Das ist der Wert der Bescheidenheit. Also im Februar geht es ja ums Fasten auch, aber eben nicht der Askese wegen, sondern auch sich wieder auf das zu fokussieren, worauf es wirklich ankommt. Oder zum Beispiel auch das Lernen, sich von etwas zu verabschieden. Also vielleicht auch von den Dingen, die jetzt uns gefangen nehmen, die uns davon abhalten, das zu tun, was uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Und da ist dieses Bescheidenheit üben. Ist ein ganz spannendes Thema, das gut in den Februar reinpasst. Das kennt man auch mit dem Frühjahrsputz zum Beispiel. Das ist mal ganz auf den Haushalt übertragbar. Aber wie kann ich denn für mich ja dem wirklich näher kommen, was für mich wirklich, wirklich wichtig ist? Und die Aussage, die ein Stück weit dahinter steckt, ist: Wer entscheiden will, muss verzichten können. Ja, wir erleben das ja ganz häufig, dass wir strugglen zwischen den ganzen Optionen, die wir haben aufgrund des Wohlstandes für manche, aufgrund der Optionen im Supermarkt. Und dann geht es darum, eine Entscheidung zu treffen. Und dann fällt mir das schwer. Und heute oder gestern das Gespräch über den Tod hat uns sehr weit dabei geholfen, auch wirklich Entscheidungen zu treffen, nämlich die Entscheidung, dass sich verabschieden von der einen oder anderen Option als Übung darauf, den Tod als Freund zu gewinnen. Das klingt für manche ein bisschen abstrakt jetzt, aber da gibt es wirklich schöne Zusammenhänge. Also können wir schon im Februar damit beginnen, neben dem Sinn ein Stück weit daran zu arbeiten, wie wir das Thema Endlichkeit und Angst vor allen Dingen später auch wandeln können in etwas, was uns dabei hilft, uns als Mensch stark zu entwickeln und diese Resilienz, neudeutsch betrachtet, dann tatsächlich auch zu schaffen. Und darüber wollen wir uns im Februar austauschen. Ja, wie geht es denn? Und ein Beispiel dafür für mich ist, meine Schwäche ist zum Beispiel das rechte Maß. Also das ist so ein echter Schatten und auch ein Schatten, den ich nicht beleuchtet bekomme, weil ich irgendwie vielleicht in meinen ersten 2 oder 3 Lebensjahren dort eine Erfahrung gemacht habe, die dazu geführt hat. Und das ist immer schwer, so eine Verletzung oder eine Erfahrung oder eine Prägung in so frühen Kindesjahren tatsächlich zu bearbeiten, weil damals unser Bewusstsein noch nicht so gearbeitet hat. Und dann vergleiche ich das ganz gerne wie bei einem Alkoholiker. Oder ich hatte auch jetzt eine Teilnehmerin im Kurs, da war der Bruder drogenkrank. Und ob wir abstinent sind oder nicht, wir werden immer drogenkrank bleiben. Also es wird so sein, diesen Stempel habe ich aufgesetzt oder ich werde alkoholkrank bleiben, ich werde immer Alkoholiker bleiben. Also ich kann es nicht ändern, aber das, was ich tun kann, ist lernen, zu lernen, damit zu leben. Und so haben wir das zum Beispiel auch bei Schwächen, die wir haben oder Schattenseiten, die wir haben. Manche Dinge erkennen wir, der werden wir uns bewusst und können sie dann ändern. Aber es gibt auch Dinge, die stehen im gleichen Verhältnis wie jetzt so eine Alkoholkrankheit oder eine Drogenkrankheit. Das ist einfach so. Das ist Teil meines Schattens. Und dann, anstatt das dann zu versuchen zu verändern, geht es eher darum zu lernen, damit zu leben. Und das ist bei mir bei dem Thema Fasten und Bescheidenheit so ein Trigger, will ich mal sagen, wo ich sage, okay, wenn ich mal wieder das rechte Maß aus den Augen verloren habe, dann setze ich alles auf Null, ja, und fange ein Stück weit wieder von vorne an, um das dann wieder zu mir passende Thema dann auch tatsächlich zu finden. Ja, das ist der Februar mit Bescheidenheit. Und ja, was wäre der Frühling ohne Hoffnung? Ja, und bei dem Thema Hoffnung ist ja etwas, was vielleicht im heutigen Sprachgebrauch oder auch in der Gesellschaft, in den Unternehmen gar nicht so en vogue ist. Und wir sprechen ganz häufig darüber, Hoffnung zu haben. Das ist ja sehr egozentriert. Also ich habe Hoffnung. Und den Gedanken, den wir letztes Jahr in den Präsenzimpulsen hatten, ist nicht Hoffnung zu haben, sondern Hoffnung zu sein. Also jeder von uns ist ja auch Hoffnung durch das, was dieser Mensch tut. Ja, eine Führungskraft ist Hoffnung für Mitarbeiter auf einen sicheren Arbeitsplatz zum Beispiel. Ein Hotelier ist Hoffnung für die Gäste auf eine gute Atmosphäre und auf Gastfreundschaft. Und von jedem von uns geht Hoffnung aus. Und da haben wir im letzten und vorletzten Jahr so berührende Erlebnisse gehabt, die würde ich ganz gerne auch teilen mit euch. Ja, was denn das bedeutet, wenn wir Hoffnung sind. Und jeder von uns ist Hoffnung, denn keiner von euch kann mir garantieren, dass nicht sie oder er morgen oder übermorgen dafür verantwortlich ist, in der Begegnung mit einem Menschen etwas zu initiieren, was zu einer ganz großen und starken Entwicklung führt. Also das Thema Hoffnung ist eben etwas, was uns auch lebendig hält, was uns achtsam und vielleicht sogar Wachsamkeit vermittelt. Und die Lieblingsfrage, die ich stelle, ist, warum gehen Menschen in ein Stadion? Ja, in ein Fußballstadion und gucken sich ein Fußballspiel an. Ganz einfach, weil sie das Ergebnis nicht kennen. Ja, und wenn sie das Ergebnis kennen würden, dann werden sie dort nicht hingehen und dann wäre es auch bald, weil es todlangweilig wäre. Das heißt, es ist die Hoffnung auf das gute Ergebnis und das, was wir dort sehen, in all der Unsicherheit, die wir im Laufe so eines Fußballspiels betrachten, ist eben ja, die Emotionen. Wir sehen die Emotionen pur. Wenn man sich dann mal so die Ränge anguckt und das Schreien sieht und die Wut sieht, die Freude sieht, die Trauer sieht, alles sieht, dann wird das nur möglich im Kontext der Hoffnung, weil wir eben nicht wissen, wie das Ergebnis sein wird. Es ist ergebnisoffen und wir Menschen leben manchmal so dagegen, gegen diese Lebendigkeit, aus der Angst heraus, alles sicher haben zu müssen. Ja, das ist irgendwie etwas, was wir auch immer wieder erleben. Wir wollen alles kontrolliert haben, wir wollen alles sicher haben, wir wollen alles abgesaved haben und manchmal vergessen wir darüber, dass wir damit der Lebendigkeit doch einen Bärendienst erweisen, weil gerade das Unsichere, das Spannende, das Spielen, das wir auch wieder kennen, das Gesellschaftsspiel, wieso spielen wir so gerne Gesellschaftsspiel? Wir kennen das Ergebnis nicht. Stellt euch mal vor, wir spielen Mensch, ärgere dich nicht zusammen mit 500 Leuten. Nein, Scherz beiseite. Und wir kennten das, wir wüssten das Ergebnis im Vorfeld. Da wäre die Emotion total auf der Strecke, also das, was unsere Lebendigkeit zum Ausdruck bringt. Und das würde ich ganz gerne dann im März miteinander beschreiben, dass wir sehen einfach, ja, was hat es mit dem Thema Hoffnung auf sich? Ja, und dann Ostern oder April, ja, manchmal auch im März, geht es natürlich um das Thema Leid. Das kennen wir, es kommt so ein bisschen aus der christlichen Mythologie. Klar, das ist die Kreuzigung, die dort im Raum steht. Und die Frage ist, ja, wie können wir Leid wandeln? Also der Psychoanalytiker, also Viktor Frankl, Arzt und Psychoanalytiker der dritten Wiener Schule, der Logotherapie, ist eben der Auffassung, dass er sagt, okay, es gibt so drei Urquellen der Angst. Es gibt drei wesentliche Gründe, die dazu führen, dass wir als Mensch Angst haben. Und ich spreche von der psychologischen Angst, nicht von der realen Angst. Also wir haben ja keine Säbelzahntiger mehr, sondern von der psychologischen Angst. Und er sagte, das eine ist die Angst davor, sich schuldig zu machen. Das andere ist die Angst davor, Leid zu erfahren. Und das letzte ist die Angst davor, zu sterben, also Angst vor dem Tod. Den Tod haben wir jetzt vorgestern bearbeitet, werden das nächstes Jahr im Dezember, im November wieder bearbeiten. Das Spannende daran ist nur, es gibt kein Leben ohne Schuld, ohne Leid und ohne Tod. Also anstatt permanent zu versuchen, davor zu flüchten, dürfen wir lernen, damit zu leben. Oder vielleicht besser sogar noch, das zu nutzen und Fragen zu stellen, wie hilft uns Leid dabei, ja, mehr der zu werden, der wir wirklich sind. Da kann ich ein ganz einfaches Beispiel geben. Ja, wir leiden, manche von uns leiden darunter, wenn sie enttäuscht werden. Ich habe Angst davor, enttäuscht zu werden. Aber die Enttäuschung ist letztendlich das Mittel zum Zweck dafür, um überhaupt klar zu werden, was denn echt ist und was denn wirklich ist. Also wer nicht dazu bereit ist, zum Beispiel zu enttäuschen, in der Unternehmensnachfolge, die Eltern zum Beispiel, der lebt dann ja mehr das Leben der Eltern als das eigene Leben. Das heißt, die Enttäuschung, das mit der Enttäuschung einhergehende Leid, ist die Voraussetzung dafür, das eigene Leben und nicht das Leben anderer zu leben. Oder anders ausgedrückt, ja, was dann passieren könnte, ist, dass die äußere Harmonie zu Lasten eines inneren Krieges geht. Und das erleben wir ganz viele. Da führen einige einen inneren Krieg zugunsten eines äußeren Friedens. Ich schlucke permanent die bittere Pille, einfach nur des Friedens willens. Du hast Recht und ich meine Ruhe. Und dann baut sich das auf, ja, dieser innere Krieg. Und wenn jemand mit sich und in sich einen Krieg führt, dann kann das nie gut sein. Denn es geht ja um genau das Gegenteil, nämlich innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Also egal, was der Mensch da gegenüber mir da gerade sagt. Und das wollen wir im April besprechen, dass wir Thema Leid anfassen, wie können wir Leid wandeln, wie können wir Leid nutzen. Und das ist eins wirklich so ein Thema, das bereitet mir sehr viel Freude. Und wir bewegen uns ja im Spannungsfeld zwischen Spiritualität und Wissenschaft. Und eine Aussage, die mir dort sehr gefällt, die kommt so ein bisschen mehr aus dem Bereich der Spiritualität. Eckhart Tolle zum Beispiel ist, Leid ist so lange erforderlich, bis dass es nicht mehr erforderlich ist. Weil die Frage, die heute kam, war, ja, brauchen wir denn immer die Krise, brauchen wir denn immer Leid, um uns unserer selbst bewusster zu werden? Dass die einen brauchen mehr Leid, die anderen brauchen weniger Leid, die anderen werden erleuchtet ohne Leid. Das ist ja ganz unterschiedlich. Aber letztendlich hilft uns Leid auf dem Weg, uns unseres Selbst bewusster zu werden. Und das ist einfach die Möglichkeit, wie wir Leid nutzen können, dass wir uns da eben mit beschäftigen und Antworten auf die Frage finden, okay, wer bin ich denn wirklich? Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, auf meinem Veränderungsprozess, dass ich dem näher komme, Gerald Hüther wieder sagen, was mein wahres Selbst ausmacht, um an den wissenschaftlichen Part zu gehen, dann tut es auch irgendwann nicht mehr so weh. Es gibt ja Stefan Zweig, ein Schweizer, Österreicher Autor, der gesagt hat, wer sich selbst gefunden hat, der hat nichts mehr auf dieser Welt zu verlieren. Das ist so ein Stück weit, wo uns natürlich das Leid ein bisschen bei helfen kann und auch das durchzustehen und zu Ende zu gehen, das, was uns als Mensch wirklich wichtig ist und sich nicht durch die Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten, die uns immer wieder offenbart werden, dann auch abbringen zu lassen von dem, worum es uns als Mensch geht. Ja, nach dem Leid müsste eigentlich fast die Demut kommen. Ich schaue nochmal, nee, kommt das Vertrauen, die kleine Schwester der Liebe. Wenn ich über das Vertrauen dann spreche im nächsten Jahr, dann wird es vor allen Dingen um die Ergänzung eines Adjektives gehen. Und dieses Adjektiv heißt bedingungslos. Also, wie kann ich denn bedingungslos vertrauen? Wie kann ich mein Vertrauen nicht abhängig machen oder unabhängig machen von dem Verhalten eines Menschen? Also haben wir ja ganz schnell, dass ich plötzlich einem Menschen nicht mehr vertraue. Und wenn ich das Vertrauen an sich auch auf das Verhalten eines Menschen ausrichte, dann kann ich schnell enttäuscht werden und vielleicht auch den Glauben daran verlieren, noch vertrauen zu können. Das, worum es mir geht, ist, dass wir das eben nicht abhängig machen vom Verhalten einzelner Menschen, sondern es geht um dieses bedingungslose Vertrauen in das Leben. Und diese Frage, die wird mir ganz häufig gestellt, Bodo, kannst du noch vertrauen? Diejenigen, die meine Geschichte ein Stück weit kennengelernt haben, die haben vielleicht mitbekommen, dass ich mal entführt worden bin vor mittlerweile für 26 Jahren und dass der Initiator dieser Entführung mein damals bester Freund war, der auch dazu bereit war, das in Kauf zu nehmen, dass ich sterbe. Das werde ich auch im Einzelnen in Online-Dialog mit euch gerne besprechen, wie sich das so anfühlt und welche Chancen da drin liegen. Aber dieses Vertrauen, und ich sollte diese Entführung nicht erleben, könnte man jetzt ja glauben, okay, Bodo, kannst du überhaupt noch irgendjemand vertrauen, wenn dein bester Freund dich an den Tod verraten hat? Sage ich, ja, kann ich, weil ich gelernt habe, dass durch diesen Verrat sich mir Möglichkeiten aufgezeigt haben. Nämlich dadurch, dass mir Menschen das Leben nehmen wollten, haben sie mir die Möglichkeit geschenkt, mehr das Leben zu leben, was zu mir passt. Also, es geht gar nicht so sehr um das Vertrauen in das Verhalten eines Menschen, sondern das Vertrauen darauf, dass egal, was durch das Verhalten eines Menschen geschieht, so schrecklich das auch ist, in all dieser Schrecklichkeit Möglichkeiten zu entdecken sind, die mir dabei helfen, mich als Mensch zu entwickeln. Viktor Frankl würde sagen, trotzdem ja zum Leben sagen. Ja, oder Dag Hammarskjöld, kennt ihr vielleicht, weiß nicht, ob ihr den kennt, Dag Hammarskjöld. Der war UN-Generalsekretär und zwar in den 60er, 70er Jahren, ist damals über den Kongo bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und der hat eben der hat die Blauhelme ins Leben gerufen. Der war aber nicht nur UN-Generalsekretär, sondern das war auch ein moderner Mystiker. Und der hat so einen spannenden Satz gesagt, über den ich wahnsinnig gerne mit euch sprechen möchte, dann, wenn wir dann im Juni unterwegs sind. Das ist dem Vergangenen ein Dank, dem Kommenden ein Ja. Also dieses bedingungslose Dankbarsein für das, was war, egal ob es grausam war oder etwas Freudvolles war, weil in allem, was wir erfahren, steckt in jeder Katastrophe, die wir auch erleben, steckt die Saat für etwas ganz Wunderbares, das sich entwickeln darf. Das würde ich ganz gerne dann beleuchten. Und dem kommenden ein Ja, das heißt dieses bedingungslose Ja zu dem, was ist. Da haben wir heute drüber gesprochen im Kontext Liebe. Ja, bedingungslose Liebe bedeutet Ja zu sagen zu dem, was ist. Und das nicht abhängig zu machen von irgendwelchen Meinungen oder anderen Themen. Ja, das steht dann im Mai an. Im Juni geht es um Demut. Die kleine Schwester der Liebe auf der einen Seite, aber auch der kleine Bruder des Todes. Also Liebe und Tod verbinden sich über Demut, nämlich darüber, dass wir ehrlich sind zu dem, was ist. Und das ist tatsächlich auch gerade ein Thema, das ist in diesem Jahr so ein bisschen mein Schwerpunkt, Demut, Geduld und Gelassenheit. Ich schreibe ja jeden Tag Texte, auch wenn ich gerade nicht veröffentliche, weil es sehr anstrengend ist immer. Da habe ich mich noch nicht so ganz im Griff, da verliere ich mich immer so ein bisschen dann in der Öffentlichkeit und das ist dann anstrengend, dann bin ich müde, weil ich dann so ein bisschen meinem Ego da auf den Leim gehe. Das tut immer nicht so ganz so gut. Aber das Thema Demut ist, ich glaube, ein ganz essentielles Thema, dass wir gerne noch weiter auch und über das Buch hinaus bewegen dürfen, dass wir in den Online-Dialog gehen oder auch in den Präsenzimpuls sind, dass wir mit Demut eben diese 12 Stufen der Demut betrachten. Also die Benediktiner haben so die 12 Stufen der Demut. Und dabei geht es letztendlich darum, das wahre Selbst mit all seinen Sonnenseiten und auch Schwächen tatsächlich zu erkennen. Das ist so das eine. Das andere aber auch, sich dessen bewusst zu werden, dass das nicht unser Verdienst ist, der Verdienst von keinem von uns hier, dass wir gerade auf dem Stuhl sitzen, auf dem wir sitzen. Da geht es so ein bisschen der Demut gegenüber, steht die Ruhmsucht, so nennen die Mönche das, der Stolz auch. Ja, stolz können wir sein auf das, worüber wir selbst verfügen können, was allein in unserer Macht steht. Das ist das, was wir entscheiden und das, was wir tun. Aber für das, was wir erreichen, können wir lieber dankbar sein als stolz, weil an dem, was wir erreichen, sind ganz viele Menschen beteiligt. Das beginnt mit der Eizellenlotterie. Ja, also entweder ziehe ich das deutsche Los oder das peruanische Los oder ein russisches Los. Also keine Ahnung, welches Los, aber das liegt nicht in meiner Macht, welches Los ich in der Eizellenlotterie ziehe. Und das geht weiter mit dem Los der Eltern, dass ich auch nicht darüber verfügen kann. Die suchen mir ja nicht, also zumindest nicht bewusst aus. Dann geht es um die Lehrer, dann geht es um die Religion, dann geht es um die Tradition. Das heißt also, all das, was vieles von dem, worüber wir nicht verfügen können, verfügt aber über unseren Weg. Und das ist das, was ich dort gerne beleuchten möchte, dass wir dem, was wir und wo wir stehen, gegenüber mit einer gewissen Demut auch herangehen können, das betrachten können und uns darüber bewusst werden, wer und was ist denn alles daran beteiligt, dass ich an der Position sitze, an der ich gerade sitze. Und das zum Thema Demut. Also die Aussage, die da davor steht, ist: Das ist nicht mein Verdienst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite diese radikale Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ich beschreibe das ja auch ganz gerne mal in den Medien. Demut beschreibt den Mut, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und seinem Schatten ins Gesicht zu sehen. Ja, und eben, dass dieser Schatten nichts ist, was wir bekämpfen brauchen, sondern nicht mehr und nicht weniger als ein Hausgenosse, der durchaus mal schlechter gestimmt ist, aber immer noch ein Hausgenosse ist, ein Mitbewohner ist, den ich auch nicht einfach rausschmeißen kann, sondern mit dem ich auch wieder lernen kann zu leben. Und dafür braucht es Demut. Und Demut ist auch die Voraussetzung dafür, meiner Erfahrung nach, um in der Begegnung mit Menschen zu wachsen. Ja, dass ich einfach das den Menschen, der mir begegnet, eben auf Augenhöhe begegne und nicht mir vorstelle, ihn von meiner Meinung überzeugen möchte oder belehren möchte. Aber Spreumann, ein alter Wüstenvater, der vor 1800 Jahren gelebt hat, sagte, einen Menschen zu belehren bedeutet, ihn zu entwürdigen. Und für mich ja, wächst die Würdigung des Menschen auf dem Fundament der Demut. Ja, das ist so etwas, was ich ganz gerne mit euch dann angehen möchte, wenn wir dann im Juni über die Demut gehen. Ja, kommen wir zum Juli, Verbundenheit. Auch sehr spannend. Eins unserer großen Themen, das wir immer wieder haben, ist die Demut, ist die Verbundenheit über das Ritual. Diejenigen, die das schon kennengelernt haben bei uns, Die können das nachempfinden. Also manche Dinge gibt es ja, sind ja schwer als Wissen zu vermitteln. Das ist ein bisschen so, als wenn noch keiner von euch einen Apfel gegessen hat und ich würde euch jetzt beschreiben, wie ein Apfel schmeckt, groß und breit, wie er aussieht, wie er riecht, wie er sich anfühlt. Dann würdet ihr das wahrscheinlich nach dem Zoom sofort wieder vergessen haben, was ich euch erzählt habe. Also das Wissen ist der Verstand. Oder aber ich würde euch einladen, beißt doch einfach mal in den Apfel. Und wenn ihr dann den Saft über euren Lippen spürt und den Geschmack auf der Zunge, dann werdet ihr das nie wieder vergessen und die theoretische Beschreibung erübrigt sich. Und das war ein Thema Verbundenheit sehr stark. Das, worauf ich hinaus möchte, ist dann oder woraus ich ziehe, aus welchen Quellen sind unsere Erfahrungen, die wir in Ruanda gemacht haben. Lisa war da in Ruanda selbst. Ja, und diese Aussage, ich bin, weil du bist, oder wenn sich das Ich durch das Wir erfährt. Also die Frage ist, mit welcher Haltung und welchem Verhalten entsteht denn das, was wir gelingende Beziehung nennen können? Gelingende Beziehung, ja, als das Maß aller Dinge für eine gelingende Gemeinschaft. Und wenn wir in ein Unternehmen gucken, und ich nehme mal an, dass der eine oder die andere von euch an einem Unternehmen arbeitet und da vielleicht nicht mehr hin möchte, dann ist das eigentlich die Folge von gestörten Beziehungen. Das ist das, was wir eigentlich erleben. Ne? Also Menschen gehen zu einem Unternehmen, weil es ein gutes Image hat, und verlassen andere Menschen, weil die Beziehung mit diesen Menschen einfach nicht funktioniert, weil sie gestört ist. Und die Frage ist, wie kann ich denn gelingende Beziehung gestalten? Wie kann ich Verbundenheit fördern? Und was braucht es dafür? Und da wollen wir euch einfach teilhaben lassen an unseren Erfahrungen, sind aber auch ganz interessiert daran, was ihr da so mitbringt. Ja, das ist uns total wichtig. So, ich weiß, wenn ich auf die Uhr gucke, dass ich mit den ganzen Themen, Monatsthemen, dann gar nicht hinkomme. Es sollten erstmal so ein paar Beispiele dafür sein. Ja, auch wenn ich an das Thema Freiheit denke, zum Beispiel, wenn wir uns über Freiheit austauschen, dann geht es in diesem Austausch weniger um äußere Freiheit, weil das ist so ein Stück weit Illusion. Ja, das ist vielleicht auch das, was viele Menschen bestreben und weshalb bei uns keine Gemeinschaft möglich ist. Weil jeder die Freiheit haben möchte, seinen eigenen Hammer haben zu müssen. Ja, und weil ich nicht dazu bereit bin, zum Nachbarn zu gehen, nach einem Hammer zu fragen, weil ich könnte ja abhängig sein, funktioniert Gemeinschaft nicht, weil jeder muss seinen eigenen Hammer haben. Und das ist also Ausdruck unserer Gesellschaft. Ich will möglichst unabhängig sein von anderen. Ja, und dann sorge ich dafür, dass ich unabhängig bin, kaufe mir eben auch einen Hammer, obwohl es vielleicht in dem Wohnhaus schon 20 Hammer gibt. Und dann bin ich nicht mehr dazu genötigt, irgendwo hinzugehen und um mich in die Abhängigkeit zu begeben. Und das ist ja auch so, also diese Freiheit haben zu wollen. Und wir werden das ein bisschen aus einer anderen Richtung betrachten, nämlich nicht die externe Freiheit, sondern die äußere Freiheit, sondern die innere Freiheit. Also sich innerlich frei machen zu können von zum Beispiel dem Drang danach, Anerkennung suchen zu müssen. Wenn ich mich davon innerlich frei mache, dann werde ich den Menschen ganz anders begegnen. Und das ist so das Thema Freiheit, wo wir wirklich mehr über die innere Freiheit sprechen. Wie mache ich mich innerlich frei von dem, was um mich herum geschieht? Und wie bewahre ich mir diesen inneren Frieden? Und da sprechen wir dann über so etwas wie Wachsamkeit, ne, und Aussagen, was haben die NATO und die Natur miteinander gemeinsam? Wenn die NATO mal unabhängig davon, ob das gut ist oder schlecht ist oder richtig oder falsch ist, dieses Bündnis, das interessiert mich hier relativ wenig, weil es geht auch nicht in diesem Dialog um richtig oder falsch, gut oder schlecht, sondern es geht einfach darum, Dinge gemeinsam miteinander zu bewegen. Aber da gibt es eine Aussage, Wachsamkeit ist der Preis für unsere Freiheit. So, das heißt also, die NATO ist wachsam dort, um das zu beschützen, was ihr wichtig ist. Und diese Wachsamkeit können wir auch auf unser Leben übertragen, nämlich wachsam darüber zu sein, was erhält Einzug in unser Leben und uns gefangen nimmt, innerlich gefangen nimmt. Das können Gewohnheiten sein, das können Gefühlsmuster sein. Dass wir uns darüber einmal austauschen, ja, also über Wachsamkeit und Achtsamkeit und Mindfulness zum Beispiel ist ja auch so ein großes Thema. Dass wir da auch nochmal drüber sprechen, dass es dabei gar nicht so sehr um Achtsamkeit geht, sondern um Geistesgegenwärtigkeit. Und das kennt ihr vielleicht, diese Aussage, da hat jemand geistesgegenwärtig gehandelt. Und stellt euch mal vor, wir trainieren uns und üben uns darin, geistesgegenwärtig zu handeln, in dem, wo wir uns bewegen. Ja, das kann auch eine spannende Fragestellung sein und sich darüber auszutauschen und Gedanken zu bewegen, ein Buffet aufzubauen, von dem sich jeder das nehmen kann, was ihm und ihr selber hilft. Ja, gut, dann sind wir bei der Dankbarkeit. Meine liebste Aussage ist, Wir sind von innerem Frieden nur einen Gedanken der Dankbarkeit entfernt. David Steindl Rast. Großartig. Ja, weil in dem Moment, wo wir dankbar für etwas sind, können wir nicht unzufrieden sein. Wir sind von unserem inneren Frieden nur einen Gedanken der Dankbarkeit entfernt. Und diese Dankbarkeit ist ein so starkes Momentum, wenn es für uns darum geht, also vor allen Dingen bedingungslose Dankbarkeit, das Leben als etwas zu verstehen, um sich als Mensch zu entwickeln, vom Haben zum Sein zu kommen. Das beschreibt ohnehin den gesamten Prozess des Jahres, dass wir so ein Stück weit aus dem Haben heraus in das Sein kommen. Denn das, was wir haben, im schlechtesten Fall uns noch mit dem Haben identifizieren, ist ja das, was uns Angst macht, nämlich das zu verlieren, was wir haben, mit dem wir uns identifizieren. Zum Beispiel Titel auf einer Visitenkarte. Das hatte ich mal bei einem guten Geschäftskollegen. Der wollte den Mitarbeitern die ermutigen, ihren Titel auf der Visitenkarte zu eliminieren. Und der hat totale Widerstände erlebt in einem Leistungssystem, der Titel auf der Visitenkarte eine Existenzberechtigung ist, ja, und Geld wert ist oder ein Eckbüro wert ist oder ein Firmenwagen wert ist. Also Dankbarkeit. Ja, und dann kommen wir über die Angst, den Tod und die Liebe. Über die Angst hatte ich gerade schon gesprochen. Großartig. Also Angst, also das Problem ist ja nicht die Angst, sondern die Angst vor der Angst. Und das Wort Angst kommt ja von Enge. Und worüber ich mich mit euch austauschen möchte, ist dann, dass kein Weg an der Angst vorbeiführt, sondern nur durch sie hindurch. Dass das Urbild der Angst ein Stück weit das Bild des Geburtskanals ist, wo wir durch die Enge müssen, ja, um durch die Enge hindurch dann das zu entdecken, was wir Leben nennen. Und das ist so dieses archaische Bild, Angst, Enge, jetzt wird's eng. Und wie gewinnen wir denn ein anderes Bewusstsein oder welche möglichen Sichtweisen gibt es auf die Angst, um nicht vor ihr zu flüchten, sondern sie zu nutzen, sie willkommen zu heißen? Also die Angst zu lieben ist ja eigentlich das Gegenteil und klingt total paradox. Aber wenn wir lernen, die Angst zu lieben und als Möglichkeit zu verstehen, dieses Gefühl als Chance zu betrachten dafür, dass wir gerade wachsen dürfen, dann ist eigentlich egal, was passiert. Weil egal, was passiert, ich werde das als Möglichkeit verstehen, als Mensch zu wachsen. Und das ist das, worüber ich mich euch gerne im Oktober austauschen möchte. Ja, wenn dann so der drohende Winter naht, die dunkle Zeit und wir ein bisschen Angst davor haben, vielleicht schon vor dem November, weil das Thema Tod dann plötzlich reinkommt. Ja, und dann sind wir schon wieder da, wo wir von angefangen haben. Bei dem Tod und der Liebe, die ich jetzt in den letzten beiden Tagen live und in Präsenz mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort bearbeitet habe. Und manche Dinge, die sind wirklich eher zu fühlen, als die Möglichkeit zu haben, sie zu formulieren. Und das waren diese zwei Tage im Obleben. Weil ich komme nochmal auf dieses Bild zurück. 20 Menschen dabei zu beobachten, wie sie über den Tod sprechen und philosophieren in Kleingruppen. Und eine Leichtigkeit im Raum stand, wie ich sie mir mit Blick auf dieses Thema nie hätte vorstellen können. Und das ist so eine Grunderkenntnis, die ich für mich genommen habe, dass die Angst vor dem Tod stellvertretend steht für die Angst vor allem, was wir nicht wollen. Angst vor Veränderung, Angst davor, nicht zu genügen, Angst vor Menschen, die anders denken, vor Andersartigkeit. Und wenn es uns gelingt, diese Angst vor dem Tod zu überwinden und den Tod nicht nur zu akzeptieren, sondern anzunehmen, dann gelingt es uns auch, mit den ganzen Widerständen, die wir als Menschen uns erfahren, spielerisch umzugehen. Und dann finden wir darüber wieder zurück in die Liebe. Willkommen im Dezember. Gut, im Husarenritt, durch das Jahr. Also es ging mir darum, euch ein bisschen was zu lassen von den einzelnen Monaten, was wir dort bearbeiten werden, den einen oder anderen Gedanken vielleicht schon für sich verwenden zu können. Aber natürlich mag ich euch auch einladen und ermutigen, zu den Online-Dialogen zu kommen. Erfahrungsgemäß werden wir bei den nächsten Malen nicht wieder 500 sein. Aber die Gruppe, die entstanden ist in ihrer Beständigkeit sehr wertvoll gewesen. Und die Dialoge, die da entstanden sind, und vielleicht können wir dann das auch nochmal ändern, dass wir nicht über den Chat gehen. Das haben wir uns jetzt für entschieden, dass wir das heute so machen, weil es sonst vielleicht ein bisschen schwierig geworden wäre. Aber wirklich in den Dialog zu gehen und diejenigen, die vielleicht mal eine Abwechslung zum Online-Dialog brauchen, die kommen einfach mal ins Leben. Also es ist ja immer so die erste Woche im Monat, wo es dann das Thema bearbeitet wird und dann sehen wir uns vielleicht mal live und in Farbe und quatschen miteinander, essen vegetarisches und veganes Essen gemeinsam im Schweigen. Gehen vielleicht ein bisschen gemeinsam meditieren und ja, philosophieren die restliche Zeit und haben einfach eine gute Zeit miteinander. Also vielen Dank bisher an dieser Stelle und wir warten mal, schauen mal und hören mal, was für Fragen da sind. Und Mirko, dann übergebe ich zunächst einmal an dich und dich, liebe Lisa.
Ja, Bodo, danke dir erstmal vielmals. Ich würde mal sagen, für das Feuerwerk an Impulsen, ja. Aber das bin ich ja auch gewohnt, ja, aus dem Dialog mit dir, dass ich dir ein, zwei Fragen stelle und über den Rest brauche ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen. Ja, ganz wunderbar. Die Einladung jetzt an der Stelle, wer mag, ja, darf gerne noch Fragen einstellen, sodass wir ja die verbleibenden Minuten noch dafür nutzen können, um ja vielleicht ein, zwei Dinge, die ihr gesehen habt, die euch weiter interessieren, da vielleicht nochmal weiter nachzufassen oder grundsätzlich auch zu den Online-Dialogen oder das, was wir gesagt haben. Alles, was euch interessiert, könnt ihr gerne die Fragen stellen, wenn denn welche da sind. Und das vielleicht auch vorweg, und das passt ja auch zum Thema Selbstführung. Wir sind auch stets und ständig am Üben, ja, und das ist das, was Bodo auch sagte. Wir hatten eben schon die Überlegung, gerne über die Chat-Funktion zu gehen, in der Hoffnung, dass das, ja, es funktioniert, dass wir darüber dann eben auch so viel wie möglich berücksichtigen können. Das kann ich vielleicht gleich mal. Es kommt die Frage nach den Terminen zu den Online-Dialogen. Die Überlegung, die wir dabei haben, ist, dass wir, also wir haben die Termine für das ganze Jahr festgesetzt. Ja, wir werden frühzeitig die Termine für die Online-Dialoge bei uns einstellen auf der Seite. Die liebe Lisa wird dann zum Ende hin gleich noch in den Chat den Link stellen, wo ihr die Termine zum Online-Dialog findet. Aber wir sind ja bekannt für Save the Date. Der nächste Online-Dialog, das können wir jetzt schon sagen, wird am 7. Januar stattfinden um 19 Uhr. Das ist die Zeit, auf die wir uns verständigt haben. Und ich glaube, das ja, wird ganz gut funktionieren. Ich schaue gerade mal. Es ist die Frage, Bodo, wie läuft das Format grundsätzlich? Ab wann kann man sich anmelden? Ja, ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt mal der Annahme, es geht um die Präsenzstille Impulse in diesem Fall. Auch hier können wir euch gerne nochmal den Link dann auch zum Ende hin zur Verfügung stellen, wenn euch das weiter interessiert. Und Bodo hat jetzt also sozusagen den ersten Eindruck mal gegeben, wie sich das anfühlt, dann auch in der Gruppe sich mit diesen Themen weiter zu beschäftigen. Und es wird jetzt im nächsten Jahr auch hier monatlich einen Präsenzstille-Impuls im Obleven geben. Und da lassen wir euch auch gerne die Termine zukommen. Die Termine sind für das ganze Jahr schon vor Ort festgesetzt. Und dann zu den Terminen findet ihr natürlich auch die Angaben dann jeweils mit den einzelnen Themen, zu denen ihr euch anmelden könnt und auch mit den entsprechenden ja, Investitionen, die dann damit ja, einhergehen. Ja, eine Anmerkung, keine Frage, vielmehr Dankbarkeit für den Husarenritt. Ich freue mich auf die kommenden Termine und bin sehr gespannt auf die innere Reise. Ja, Bodo, was geht dir dazu durch den Kopf?
Ja, ich glaube, der spannendste Weg ist der zu sich selbst. Und das Gefühl, und dass ich dabei für mich so, wenn ich das Gefühl, was damit einhergeht, versuche in Worten auszudrücken, dann ist es dieses Coming Home. Also wieder bei sich zu Hause zu sein. In sich das zu finden, wo ich ursprünglich und authentisch bin, wo ich rein und klar bin, wo ich ganz und heil bin, wo ich so ein Stück weit frei von den Erwartungen anderer bin, wo ich mich einfach daheim bin, wo das Geheimnis wohnt, wo ich zu Hause bin. Und ich glaube, dass der Weg dahin, diesen Raum zu erschließen, ich glaube, mit eins der abenteuerlichsten Veranstaltungen ist, die wir uns so im Leben geben können, mit allen Höhen und Tiefen. Und das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Das darf ich an dieser Stelle teilen. Das ist das, was ich liebe. Und darauf freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Ja.
Gut, ich schaue noch mal, Bodo. Ja, eine Anmerkung, das war sehr schön gesagt. Ja, okay. Es kam noch über einen anderen Chat auch die Frage, das ist ja die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit auch gemacht haben, natürlich diesen Dialog auch für den persönlichen Austausch zu nutzen. Und wo wir euch auf jeden Fall danken, ist auch für Hinweise. Natürlich haben wir auch ja, viele Menschen haben wir auch gesehen, die auch in der Vergangenheit schon auch an unseren Online-Impulsen teilgenommen haben. Und wir haben diesen persönlichen Dialog dort auch immer sehr gemocht und werden uns natürlich auch darüber Gedanken machen, wie wir diese persönliche Note auch dabei erhalten können. Ja. Ich schaue gerade noch mal. Lieber Bodo, du drei nach der Veröffentlichung des Buches über Veränderungen der Kapitel nachgedacht. Also finde ich sehr gut so, aber was hat sich entwickelt?
Was sich entwickelt hat, sind gar nicht so jetzt die Kapitel als solches, die würde ich erstmal so stehen lassen. Aber natürlich die Inhalte haben sich deutlich weiterentwickelt. Einmal durch die Stillimpulse schon von vor 3 Jahren, wo aus den Gesprächen heraus immer wieder neue Sichtweisen, neue Perspektiven entstanden sind, die so unglaublich wertvoll waren zu den einzelnen Themen. Dann durch die Präsenzimpulse, wo wir diese einzelnen Monatskapitel bearbeitet haben und wo Erfahrungen und mit den Erfahrungen auch wirkliche Gefühle entstanden sind, über die es sich lohnt, auch nochmal zu sprechen. Und natürlich über das tägliche Arbeiten, über meine Lektio. Ich gehe jeden Morgen in die Lektio. Das ist eine Art, wie die Mönche lesen. Werde ich natürlich immer wieder auch zu diesen Schwerpunktthemen neue Aspekte mit einbringen. Das heißt, wir werden uns gar nicht so sehr fokussieren auf das, was ihr lesen könnt. Das könnt ihr ja lesen. Ja, deswegen braucht ihr nicht online zu gehen, sondern ich werde die Überschrift des Monatskapitels dafür nutzen, dieses Thema neue Sichtweisen hinzuzufügen, ergänzende Gedanken, ergänzende Erfahrung und natürlich über das Gespräch mit euch gemeinsam auch dafür gemeinsame Erkenntnisse zu gewinnen. Ja, das ist eigentlich der Unterschied. Und vielleicht macht es Sinn, tatsächlich mal Stille 2 zu schreiben, habe ich häufig drüber nachgedacht, aber im Moment steht mehr Demut, Geduld und Gelassenheit im Raum. So die 10 Gebote der Gelassenheit zum Beispiel, die 12 Stufen der Demut. Ja, also ich glaube, dass das auch sehr spannend ist. Vielleicht auch im Monatskapitel, weiß ich noch nicht. Aber nochmal zum Thema Stille. Die Kapitel bleiben erstmal so, aber das, was ihr lest, ist das, was ihr lest. Und ich werde nicht eins zu eins eingehen auf das, was ihr gelesen habt. Ist denn ja Fragen dazu? Ja, dann freue ich mich darauf, mit euch darüber ins Gespräch zu kommen.
Bodo, eine abschließende Frage, die kam, vielleicht noch 2 Minuten darauf zu verwenden. Wie kann ich am besten Situationen, Problemstellungen in Klammern beruflich akzeptieren, da zum Beispiel Entscheidungen von oben, obwohl diese Entscheidungen nicht mit meinen Werten übereinstimmen? Ja, also es geht um die Akzeptanz, ja.
Ja, ich komm da so ein bisschen auf den Monat Juli wieder zurück, auf die Freiheit, äußere Freiheit, innere Freiheit. Also das, worüber wir hier sprechen, zahlt weniger auf die Veränderung einer Lebenssituation ein, als darauf, wie ich mich einstelle zu dieser Lebenssituation. Weil diese Lebenssituation, darauf haben wir ja häufig keinen Einfluss. Ne? Also wenn ich einem doofen Chef begegne, dann wird mir dieser doofe Chef in dem nächsten Laden auch wieder begegnen. Das heißt, dann werde ich vielleicht permanent auf der Flucht sein. Und genauso wird das Leben mich immer wieder vor Herausforderungen stellen. Ja, und es geht also weniger für mich darum, dass wir hier an der Lebenssituation, an dem Äußeren, an dem Haben arbeiten, sondern dass wir mal an dem Sein arbeiten. Also wie sind wir im Umgang mit diesen verschiedenen Situationen und wie gelingt es uns, trotz anspruchsvoller Situation innerlich gelassen zu bleiben? Und dann nehme ich mal diese Verhaltensweise, diesen Chef. Ja, da beziehen wir uns ja bei uns auch im Unternehmen und den Themen, die wir machen, gerne auf stoische Philosophie, ja, Epiket, ja, und die Lehre darüber, das eine von dem anderen zu unterscheiden, nämlich worüber kann ich verfügen, worauf habe ich Einfluss oder was ist in meiner Macht und was ist das, was nicht in meiner Macht steht, und sich ausschließlich mit dem zu beschäftigen, was in meiner Macht steht, nämlich der Umgang mit meinen Gedanken, der Umgang mit meinen Gefühlen, meine Entscheidung und meine Verhalten. Das Verhalten der anderen Menschen gehört nicht dazu. Ja, das kann ich, das liegt nicht in meiner Macht, genauso wie das in dem letzten Buch, glaube ich, beschrieben habe, dass wir nicht verantwortlich sind für die Zufriedenheit unserer Mitmenschen. Ja, wir sind verantwortlich dafür, wie wir uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten. Wir sind verantwortlich dafür, welchen Kontext wir schaffen und ob in diesem Kontext, in diesem Raum auch Zufriedenheit möglich ist. Aber ob jemand dazu bereit ist, das zu nehmen, ja, das liegt nicht in meiner Macht. Ich weiß da überhaupt gar nicht, was dieser Mensch mitbringt, über die Schwelle im Paket hat. Der Streit Mutter soll es ja durchaus geben. Ja, der überfahrene Hund, die kranke Mutter, was auch immer. Und was mir wichtig ist, im Umgang mit dem anderen, dass wir eher bei uns bleiben. Und ein Zitat, was ich wirklich, 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 wirklich liebe, ist von Goethe. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehren würde, auch dann wäre die Welt sauber. Dass wir uns also nicht festhalten an dem Verhalten anderer Menschen, sondern dass wir einfach für uns einstehen, in die Selbstverantwortung gehen und dazu beitragen, dass ich nicht dem nachkomme, was ich vielleicht in meinem Umfeld erlebe. Das fällt mir so ganz spontan dazu ein. Also nicht versuchen, den Menschen zu verändern, das wird uns nicht gelingen, sondern meine Einstellung zu dem Verhalten dieses Menschen zu verändern. Das wird uns gelingen. Ja, das ist schwierig, aber da haben wir zumindest eine Chance. Bei dem anderen sind wir chancenlos.
Gut. Okay, Bodo, vielen Dank. Ich finde, das war ein ganz wunderbarer Abschlussimpuls. Vielen Dank auch nochmal für die Frage in die Runde. Ja, wir kommen jetzt zum Ende. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise. Also einmal zu den Fragen, die es gab. Lisa wird die entsprechenden Links in den Chat stellen. Dann habt ihr die Informationen zu den Präsenzstille-Impulsen und auch den Weg hin zu den Online-Dialogen. Falls es so sein sollte, es kam auch die Frage, dass ihr mal einen näheren Austausch sucht. Ja, es ging um die Frage Podcast-Interview und so weiter. Meldet euch gerne jederzeit bei uns Obstalsbohm-Wegbegleitern und dann unterstützen wir euch dabei, dass es dann auch zu einem entsprechenden Dialog kommt. Ja, und jetzt bleibt nur noch zu sagen, ja, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr euch reingeschaltet habt. Ich glaube, es war ganz schön so als Wiedereinstieg, ganz wunderbar, einmal so einen groben Überblick und zu verschaffen, was ist das Thema, worum es geht. Und wir freuen uns unheimlich, wenn ihr am 7. Januar wieder mit dabei seid. Und abschließend, die Online-Dialoge sind immer kostenfrei, weil die Frage mehrfach kam, das wird auf jeden Fall so bleiben. Ja. Also schön, dass ihr dabei wart und dann, ja, und danke an dich auch, Bodo, für die Impulse.
Gerne. Vielen Dank. Es war schön, viele von euch wiederzusehen. Ich freue mich so sehr auf das nächste Jahr und ja, hoffentlich bis ganz bald. Also bis dann. Tschüss.